Wir befinden uns in einer Serie über die Jugendjahre von Jesus. Beim ersten Teil beschäftigen wir uns mit dem ersten Besuch von Jesus im Tempel in Jerusalem. Jesus war damals ein Monat alt, also noch ein Säugling. Über diesen Besuch im Tempel berichtet uns das Lukas-Evangelium und schließt mit der Bemerkung: Als Josef und Maria alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn verlangte, kehrten sie nach Galiläa in ihre Heimatstadt Nazareth zurück. Diese Aussage erweckt den Eindruck, dass Maria und Josef kurz nach dem Besuch im Tempel die Koffer packten, ihren Esel beluden und nach Jerusalem zurückreisten. Aber so war das nicht. Denn der Abschnitt, den wir heute betrachten werden, berichtet uns, dass Josef mit seiner Familie nach Ägypten fliehen musste und sie erst viel später nach Nazareth zurückkehrten. Zuerst, wie wir nächsten Sonntag sehen werden, wollten sie dann zurück nach Bethlehem, entschieden sich jedoch aus Sicherheitsgründen nach Nazareth zu gehen, was wir dann nächsten Sonntag genauer betrachten, warum. Also, nun stellt sich die Frage, ob wir zwischen den Berichten von Matthäus und Lukas einen der viel beschworenen Widersprüche in der Bibel vorliegen haben. Jetzt sehen wir es ja endlich. Natürlich könnte man diese Unterschiede als einen Widerspruch deuten. Ernsthaft möglich ist diese Deutung in meinen Augen nur, wenn man die Struktur, die Gestalt und Besonderheit der Bibel nicht kennt, nicht mit ihr vertraut ist. In der Bibel wird uns ja keine fortlaufende Geschichte erzählt, die auf der ersten Seite beginnt und auf der letzten Seite zum Höhepunkt kommt. Die Bibel ist weder ein Roman noch ein Krimi. Sie ist auch kein Buch mit unzähligen Lehrsätzen, Weisheiten und religiösen Vorschriften. Die Bibel ist eine Sammlung von 66 unterschiedlichen Büchern, die alle in besonderer Weise innerlich miteinander verbunden sind. 39 Bücher gehören zum Alten Testament und 27 Bücher zum Neuen Testament, und zwischen dem Alten und Neuen Testament liegen ungefähr 200, 300, 400 Jahre so. Die Bücher wurden circa von 40 Autoren verfasst, zu unterschiedlichen Zeiten, in unterschiedlichen Ländern geschrieben. Sie beinhalten Erzählungen, Augenzeugenberichte, Gedichte, Weisheitssprüche, Gebete, Briefe und so weiter. Meistens, aber da darf ich jetzt nicht darauf eingehen, sonst beginne ich zu schwärmen, sind das literarische Kunstwerke, wirklich Kunstwerke. Die meisten von uns wissen, dass es 4 Evangelien gibt, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes Evangelium, das sich das letzte von den ersten 3 stark unterscheidet. Jedes dieser Evangelium berichtet über die Zeit, als Jesus auf dieser Erde war, bis zu seiner Kreuzigung, Auferstehung und Himmelfahrt. Jeder Autor hatte eine bestimmte Absicht, mit der er diese Ereignisse niederschrieb. Jeder Autor schrieb das Evangelium nicht einfach so, dass es einfach geschrieben ist, sondern er schrieb für jemanden, der ihm bekannt war. Müssen Sie nur die ersten Sätze zum Beispiel von Lukas Evangelium lesen, da schreibt er dem Theophilus, der Lukas. Es gäbe über das Leben von Jesus viel zu berichten. Darauf weist uns Johannes zum Schluss seines Evangeliums hin. Er schreibt, es gäbe noch viele anderes zu berichten, was Jesus getan hat, wenn alles einzeln aufgeschrieben würde. Ich glaube, die Welt wäre zu klein, um all die Bücher zu fassen, die man dann schreiben müsste. Es blieb den Autoren gar nichts anderes übrig, als eine Auswahl zu treffen. So berichtet weder Markus noch Johannes über die Ereignisse um die Geburt von Jesus. Und bei Matthäus und Lukas unterscheiden sich die Berichte über die Geburt von Jesus enorm. Nichts Nicht so, dass sie sich widersprechen würden, aber so, dass sie nicht dieselben Ereignisse beschreiben. Von Matthäus erfahren wir nichts über die Volkszählung und die Reise von Josef und Maria nach Bethlehem. Auch die Engel, die den Hirten auf dem Feld erschienen waren, werden von ihm nicht erwähnt. Matthäus berichtet kurz und knapp, nachdem der Engel Josef im Traum erschienen war und ihm mitteilte, dass das Kind, das Maria empfangen hat, vom Heiligen Geist empfangen ist und dass es nicht verlassen sollte. Und dann schreibt Matthäus ganz schlicht und ergreifend, als Josef aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte und nahm Maria als seine Frau zu sich. Er hatte jedoch keinen Verkehr mit ihr, bis sie einen Sohn geboren hatte. Josef gab ihm den Namen Jesus. Punkt. Nichts von Bethlehem, nichts von Reise. Ein abgekürztes Verfahren. Auch der erste Besuch von Jesus im Tempel ist bei Matthäus kein Thema. Seine Erzählung fährt mit der Geschichte der Weisen aus dem Morgenland weiter. Dort erwähnt er dann Bethlehem. Aber diese Geschichte ereignete sich erst einige Monate nach der Geburt von Jesus. Also nicht so, wie wir das in den Krippen sehen, dass quasi Hirten und die Weisen oder die Könige, wie man sie auch nennt, an der Krippe stehen, sondern das war einige Monate später geschehen. Nun, wenn Lukas seine Erzählung über die Berichte der Geburt von Jesus mit der Reise nach Nazareth abschließt, bedeutet das nicht, dass er keine Kenntnis über die Flucht nach Ägypten hatte. Er hatte sich einfach dafür entschieden, diesen Teil der Geschichte wegzulassen, das heißt, den Umweg nach Nazareth nicht zu beschreiben und nicht zu erwähnen. Solche Entscheidungen treffen wir immer, wenn wir Geschichten erzählen. Wenn ich über meine theologische Ausbildung spreche, sage ich meistens, dass ich in Gießen an der Freien Theologischen Akademie studiert hätte. In Wirklichkeit habe ich zuvor 2 Jahre an einer anderen Ausbildungsstätte studiert. In Seeheim. Aber es ist nicht relevant. Es wäre verwirrend, da müsste ich noch über Seeheim sprechen. Nein, meinen Abschluss habe ich dann in Gießen gemacht. Wenn ich jedoch meine Familiengeschichte erzähle, dann ist Seeheim für mich ein ganz wichtiger Ort, weil da wurde unsere 2. Tochter Sarah geboren. Aber Gießen, wo ich weiter studierte und wo ich länger lebte, 4 Jahre, in Seeheim 2 Jahre, Gießen 4 Jahre, ist sie für meine Familiengeschichte nicht so relevant, weil unser nächstes Kind, unser Sohn, ist erst in der Schweiz zur Welt gekommen. Also würde ich euch das erzählen bei meiner Familiengeschichte. Wir sind nach Deutschland gezogen, nach Seeheim. Dort haben wir Sarah bekommen und dann sind wir wieder in die Schweiz zurück und dort haben wir Mischa bekommen. Das ist meine Familiengeschichte. Gießen ist irrelevant für das. Versteht ihr? So erzählen wir Geschichten. Das ist die Art, wie wir Geschichten erzählen. Also, so hat sich halt Lukas entschieden, dass er diese Erzählung weglässt. Je nachdem, was ich berichten will, entscheide ich mich, welche Ereignisse dafür relevant sind. Und ich entscheide mich auch, was würde den Leser ablenken, wenn ich das auch noch erwähne. Ihr kennt ja vielleicht die Leute, die so Exkurserzählungen machen, oder? Da fragst du dich immer, was wollen sie dir jetzt eigentlich sagen? Weil sie erzählen was, dann kommt ein großer Exkurs, dann muss man alles abhören und dann irgendwann merkt man, jetzt sind sie wieder zurück auf dem, was sie eigentlich sagen und gehen einen Schritt weiter. Wieder ein großer Exkurs, oder? Wenn die so geschrieben hätten, dann wirklich, dann könnten wir die Evangelien gar nicht mehr verstehen, wir wissen gar nicht mehr, um was es geht. Man muss entscheiden. Und so tun wir das. Jeder entscheidet. Und das machen auch die Schreiber dieser 66 biblischen Bücher. Übrigens habe ich das eben auch gemacht, ohne dass ihr es gemerkt habt. Ich habe nämlich euch gesagt, dass die Bibel, das Alte Testament aus 39 Büchern besteht und das Neue aus 27. Das Alte 39, 27. Jetzt könnte jemand sagen, das stimmt gar nicht, das ist ein Widerspruch. Weil die jüdische Einteilung des Alten Testaments ist nämlich anders. Die haben nicht 39 Bücher, die haben wenige Bücher, weil die 1. Samuel und 2. Samuel zusammen als ein Buch zählen und 1. König und 2. König als ein Buch. Aber ich habe das alles ausgelassen, weil ich kein jüdisches Publikum vor mir habe. Und weil ich euch nicht verwirren will und weil ihr nicht eine Lektion über Bibelkunde haben wollt den ganzen Morgen. Dann habe ich mich entschieden, das sage ich jetzt nicht, weil das würde ablenken, das macht keinen Sinn. So ist das, so erzählen wir, so kommunizieren wir. Aber deshalb ist es nicht unwahr, was ich euch gesagt habe, es ist einfach nicht so differenziert, wie ich sagen könnte, wenn ich wollte. Und wenn ihr mir zuhören möchtet, was ich ja nicht weiß. Deshalb habe ich entschieden, ich sag's nicht. So. Jetzt haben wir ein bisschen Bibelkunde und ein bisschen hermeneutisch gemacht. Dafür habe ich eine enorme Leidenschaft. Ich könnte euch jetzt noch Stunden weiter erzählen, aber wir wenden uns doch unserem Thema zu. Ich wollte einfach zusammenfassend noch sagen, Matthäus und Lukas widersprechen sich nicht. Sie betonen einfach andere Ereignisse und das hat damit zu tun, dass sie ihre Berichte für unterschiedliches Zielpublikum verfassten. Schlicht und ergreifend. Das hat nichts mit Widersprüchen zu tun. Wer das behauptet, hat keine Ahnung von Literatur und von Sprache und von Erzählkunst. Ich staune manchmal, mit was für anscheinende Intelligenz man dann so Widersprüche herbei spricht. Natürlich auf Anhieb klingt das super und ist einleuchtend, aber ist kein Widerspruch. Nun wenden wir uns also im zweiten Teil unserer Serie zu. Ich lese zuerst den Abschnitt in diesem Dings. Als die Sterndeuter abgereist waren, Sterndeuter, das sind die Könige oder Weisen, werde ich dann immer von Weisen sprechen, diese Übersetzung spricht von Sterndeutern, das kann man gut so übersetzen, aber ich werde dann von Weisen sprechen. Als die Sterndeuter abgereist waren, erschien Josef im Traum ein Engel des Herrn und sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Bleib dort, bis ich dir neue Anweisungen gebe. Denn Herodes wird das Kind suchen lassen, weil er es umbringen will. Da stand Josef mitten in der Nacht auf und machte sich mit dem Kind und dessen Mutter auf den Weg nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tod des Herodes. So erfüllte sich, was der Herr durch den Propheten vorhergesagt hatte, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als Herodes merkte, dass die Sterndeuter ihn getäuscht hatten, war er außer sich vor Zorn. Er schickte seine Leute nach Bethlehem und ließ in den Familien der Stadt und der ganzen Umgebung alle Söhne im Alter von 2 Jahren und darunter töten. Das entsprach dem Zeitpunkt, den er von den Sterndeutern in Erfahrung gebracht hatte. Damals erfüllte sich, was durch den Propheten Jeremia vorausgesagt worden war, ein Geschrei ist in Rama zu hören, lautes Weinen und Klagen. Rahel weint um ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, denn sie sind nicht mehr da. Als die Weisen aus dem Morgenland in Jerusalem erfahren hatten, wo sie den König der Juden finden könnten, forderte Herodes sie auf, ihm zu berichten, wo genau sich dieser König aufhält. Er wolle ihm dann auch seine Ehre erweisen. Bisschen Heuchler. Aber Gott befahl den Weisen in einem Traum, nicht zu Herodes zurückzukehren. So reisten sie auf direktem Weg zurück in ihre Heimat. Und kaum hatten die Weisen das Land verlassen, erschien Josef im Traum der Engel des Herrn und sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Bleib dort, bis ich dir neue Anweisungen gebe, denn Herodes wird das Kind suchen lassen, weil er es umbringen will. Dieses Vorhaben, Jesus zu töten, entbehrt eigentlich jeder Vernunft. Wie sollte dieses Kind das Königreich des Herodes in Gefahr bringen? Der war schon ein älterer Mann und so lange lebte der auch nicht mehr. Herodes wurde vom römischen Kaiser zum König der Juden ernannt und eingesetzt. Diese Stellung konnte man ihm nicht einfach wegnehmen. Der römische Kaiser hätte keinen selbsternannten König akzeptiert. Er hätte sofort seine Armee in Israel verstärkt und den Aufstand niedergeschlagen. Aber Herodes lebte in ständiger Angst. Jemand könnte mit ihm den Thron streitig machen, wobei diese Angst auch nicht unbegründet ist. Auch römische Kaiser wurden ziemlich viele vergiftet und so. Und das ist so das Schicksal der berühmten und mächtigen Leute, dass natürlich viele sich auf diesen Thron abgesehen haben oder sich rächen möchten. Nun, er war in ständiger Angst. Jemand könnte ihm den Thron streitig machen. Und deshalb ließ er immer wieder Menschen töten. Selbst wenn nur so ein Gerücht war, der könnte Absicht haben, ließ er sie sofort töten. Selbst vor seinen Söhnen machte er diesbezüglich keinen Halt. Ich glaube, die meisten seiner Söhne hat er getötet. Er muss wie in einer Art Verfolgungswahn gewesen sein. Jedenfalls trifft das Sprichwort, der wird vom Teufel geritten, hundertprozentig auf ihn zu. Der Teufel, der Widersacher Gottes, unternahm alles, um Jesus zu beseitigen. Er wollte die Rettungsaktion Gottes mit allen Mitteln verhindern. Herodes in seiner blindwütigen Herrschsucht und seinem Verfolgungswahn war für den Teufel ein hervorragendes Instrument, um seinem Ziel näher zu kommen. Da hatte er einen Mann, den er instrumentalisieren konnte. Aber Gott war fest entschlossen, die begonnene Rettungsaktion zu Ende zu bringen. Deshalb musste Jesus in Sicherheit gebracht werden, denn nur sein Sohn, der sündlos war, konnte das Problem unserer Schuld lösen. Wäre Jesus getötet worden, hätte Gott nicht einfach einen anderen Menschen nehmen können. Dann wäre das Unternehmen abgebrochen. Die Rettung gäbe es nicht. Nur Jesus, der Sohn Gottes, kann uns retten. Nur der Sündlose konnte stellvertretend für unsere Sünden sterben. Nun, Josef reagierte sofort, als ihm der Engel das in der Nacht sagt. Noch in der Nacht machte er sich auf. Josef stand mitten in der Nacht auf und machte sich mit dem Kind und dessen Mutter auf den Weg nach Ägypten. Übrigens wurde damals Ägypten wie Israel vom Römischen Reich verwaltet und beherrscht. Wir sehen hier auf dieser Karte, wie groß und einflussreich und mächtig Rom in der damaligen Zeit war. Das ging also da auch an der Küste entlang. Das war wirklich ein mächtiges Reich. So floh Josef mit seiner Familie nach Ägypten, in das Land, in dem sich die Israeliten einst vor dem drohenden Hungertod in Sicherheit bringen mussten. In Ägypten fand diese kleine Familie Schutz. Sie blieben dort, bis Herodes starb. Matthäus sah in diesem Ereignis die Erfüllung einer prophetischen Aussage: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Da schrieb der Prophet Hosea, dort heißt: Als Israel jung war, hatte ich ihn lieb und rief ihn, meinen Sohn, aus Ägypten. Hosea bezeichnet hier das Volk Israel als Gottes Sohn. Mit dem Hinweis auf diese Aussage will Matthäus sagen, dass Jesus auf eine einzigartige Weise Gottes Sohn ist und sich in ihm das Volk Israel vollständig verkörpert. Oder anders gesagt, alles, was Gott dem Volk Israel versprochen hat, findet in Jesus, in diesem Sohn Gottes, seine hundertprozentige Erfüllung. Versteht ihr das? Also hier wird vom Volk gesprochen und vom Volk und vom Sohn. Und das greift jetzt Matthäus auf und zeigt uns, dass das eine Voraussage ist, eine prophetische Voraussage, und zeigt, dass alles, was dem Volk Israel versprochen worden ist von Gott, in diesem Sohn Gottes seine Erfüllung findet. Prophetischen Texten, die sind halt nicht immer so leicht einzuordnen. Und noch etwas sollte uns zu denken geben. Jesus war ein Flüchtling. Er wurde verfolgt und deshalb aus seiner Heimat vertrieben. Das Schicksal vieler Menschen heute und ein Schicksal vieler Christen, die wegen ihrem Glauben an Jesus vertrieben werden. Für uns ist das auch ein Hinweis, dass wir als Christen die heutige Flüchtlingsproblematik sorgfältig beurteilen sollten. Und wir sollten uns bestimmt nicht im blinden Fanatismus gegen alle Flüchtlinge stellen. Auch wenn wir uns das jetzt nicht vorstellen können, könnten wir auch einmal zu den Flüchtlingen gehören. Systeme können sich schnell ändern in der Welt. Nun, während Jesus mit seinen Eltern nach Ägypten floh, ereignete sich Abscheuliches in Bethlehem und den umliegenden Orten. Als Herodes merkte, dass er von den Weisen getäuscht worden war und sie ohne ihm Bericht zu erstatten abgereist waren, glühte er vor Wut. Er wurde wütig, unglaublich. Das ist auch so im Text, wenn man den Text liest, im griechischen Text, dann merkt man, der war wirklich wütig, kann man fast nicht sein. Er glühte vor Wut. Erstaunlich ist, dass er die Weisen allein nach Bethlehem reisen ließ, denn ihm das so wichtig war. Er hätte ja einige Soldaten unter dem Vorwand des Begleitschutzes mitschicken können, dann hätten die das gleich erledigen können, was er vorhatte. Aber Gott hielt mit Sicherheit seine schützende Hand über seinem Sohn. Und nun blind vor Wut veranlasst Herodes Schreckliches. Er schickte seine Leute nach Bethlehem und ließ in den Familien der Stadt und der ganzen Umgebung alle Söhne im Alter von 2 Jahren und darunter töten. Übrigens ein Vorgehen, das im Römischen Reich bereits ein Vorbild hatte. Bevor Octavian, der spätere große und mächtige Kaiser Augustus, geboren wurde, also circa 60 vor Christus, und der Kaiser Augustus ist der, der ja dann auch die Volkszählung veranlasste, gab es im römischen Volk ein Gerücht, die Natur sei im Begriff, dem römischen Volk einen König zu gebären. Der Senat in Rom erschrak über dieses Gerücht und beschloss, dass in diesem Jahr kein geborenes Kind lebend aufgezogen werden dürfe. Mit anderen Worten, jedes Kind musste in diesem Jahr nach der Geburt getötet werden. Das war in Rom, etwa 60 vor Christus. Dieser Senatsbeschluss wurde jedoch nicht ausgeführt, weil die Männer, deren Frauen schwanger waren, diese in der Hoffnung beschützten, dass ihre Frau den zukünftigen König in sich tragen könnte. Und so wurde dieser Beschluss nicht ausgeführt. Das berichtet der römische Schriftsteller Sueton. Wer die Stelle nachlesen will, diesen Abschnitt hat die Quellenangabe ausgeschriebenen Predigt. Leider wurde der Befehl des Herodes aber ausgeführt. Das war eine weitere seiner unzähligen Gräueltaten, die er während seiner Regierungszeit veranlasste. Die Bevölkerung von Bethlehem und der Umgebung war damals klein, deshalb geht man davon aus, dass ungefähr 10 bis 20 Kinder getötet wurden. Für die betroffenen Familien ein unbeschreiblicher Schmerz. Der Matthäus in Bezug auf ein prophetisches Wort Ausdruck gibt, ein Geschrei ist in Rama zu hören, lautes Weinen und Klagen. Rahel weint um ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, denn sie sind nicht mehr da. Was für eine Katastrophe, wenn Eltern zusehen müssen, dass ihre Kinder wirklich einfach abgeschlachtet werden. Und leider ist das nicht nur damals gewesen, das ist auch heute oft noch so, wenn Eltern zusehen müssen, dass Kinder verhungern oder abgeschlachtet werden. Was für ein Elend. Und Rahel, die Lieblingsfrau von Jakob, galt als die Muttergestalt des Volkes Israels. Und als Jeremia das aufgeschrieben hatte, war Rahel ja bereits gestorben. Also dieser Vers, wo hier Matthäus Bezug nimmt, Jakob erzählt, als ich aus Mesopotamien kam, starb mir Rahel im Land Kanaan auf der Reise, als noch eine Strecke Weges war nach Ephrata, Bethlehem, und ich begrub sie dort an dem Wege nach Ephrata, das nun Bethlehem heißt. Da war Rahel schon tot, als das geschrieben wurde, in Jeremia, als Jeremia Bezug nahm, war Rahel schon gestorben natürlich. Diese Grabstätte lag circa 8 Kilometer nördlich von Jerusalem. Jeremia verwendet hier eine bildliche Sprache, denn Rahel beweint ihre Kinder, als das Volk Israel in Gefangenschaft abgeführt wurde und an ihrem Grab vorbeizog. Weinte Rahel, das ist eine bildliche Sprache. Es ist so, wie wenn wir heute sagen würden, der dreht sich noch im Grab, wenn er das hören würde. Das ist eine bildliche Sprache. Also Rahel, wenn sie das sieht, weint Rahel im Grab. Das ist so etwas Fürchterliches. Das ist so einfach eine Art Aussage. Und Jeremia sagt, dass Rahel weinen würde, würde sie sehen, wie ihr Volk in Gefangenschaft geführt wird. Doch ihre Tränen werden in Freuden verwandelt werden. Denn Jeremia schreibt weiter, so spricht der Herr, lass dein Schreien weinen und die Tränen deiner Augen, denn deine Mühe wird noch belohnt werden, spricht der Herr. Sie sollten wiederkommen aus dem Lande des Feindes und deine Nachkommen haben, viel Geduld, Gutes zu erwarten, spricht der Herr, denn deine Söhne sollen wieder in ihre Heimat kommen. Matthäus hat also dieses Bild von Jeremia übernommen und angewandt auf diese Situation in Bethlehem. Er wollte sagen, dass Gott diese Kindermorde, er wollte nicht sagen, dass Gott diese Kindermorde geplant hatte. Das ist falsches Verständnis von prophetischer Rede. Er hatte das nicht vorherbestimmt. Die Tötung der Kinder ist das Werk des Widersachers Gottes. Mit dem Hinweis auf das prophetische Wort aus Jeremia will Matthäus auf die höhere Dimension dieses Ereignisses hinweisen. Er will die betroffenen Familien trösten und uns sagen, dass alles schlussendlich noch gut herauskommen wird. Ein Kommentator schreibt das so, dieses Wort will den Müttern in Bethlehem sagen, dass auch ihre Kinder, die um des Messias willen ihr Leben lassen mussten, wiederkommen werden, und zwar in der himmlischen Welt. Weinen und Klagen wird sich in Freude verwandeln. Doch das heißt nicht, dass wir nicht weinen sollen, aber es wird der Tag kommen, an dem wir sehen werden, dass diese Schmerzen ein unumgängliches Übel dieser Zeit waren. Es wird der Tag kommen, an dem sich alles zum Guten wenden wird, wie wir das in der Offenbarung lesen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, kein Schmerz. Und es werden keine Angstgeschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Die betroffenen Familien können in ihrem fürchterlichen Schmerz über den brutalen Verlust ihrer Kinder ein Licht der Hoffnung erblicken. Sie wissen aus der Geschichte Israels, das zeigt auch der Hinweis auf diese Rahel, dass der Weg in die Herrlichkeit oft durch Leid und Schmerz hindurchgeht. In dieser Welt. Auf 2 Punkte möchte ich euch zum Schluss noch hinweisen. Als Jesus mit seiner Familie nach Ägypten floh, war er vermutlich zwischen 1 und 2 Jahre alt. Er war kein Säugling mehr. Das kann man schon bei der Wortwahl im griechischen Text erkennen, denn bei den Berichten über die Geburt wird von einem Säugling gesprochen. Auch das Griechische hat verschiedene Begriffe. Für Kinder und Säuglinge unterscheidet sie. Und in dem Abschnitt, den wir eben angeschaut haben, wird immer von einem kleinen Kind gesprochen. Wäre Jesus noch ein Säugling gewesen, dann hätte Herodes nicht alle Kinder bis zu 2 Jahren ermorden lassen, sondern vielleicht bis zu 3 Monaten oder 1 Jahr und darunter. Er stützte sich aber auf die Information der Weisen, denn es wird uns berichtet, das entsprach dem Zeitpunkt, den er von den Sterndeutern in Erfahrung gebracht hatte, oder man könnte auch übersetzen, den er genau erforschte mit den Sterndeutern. Und aufgrund von dessen, was die Sterndeuter ihm gesagt haben, wann der Geburtstermin eigentlich sein sollte, hat er dann diese 2 Jahre festgelegt. Und dann möchte ich euch noch darauf hinweisen, dass in den Berichten von Matthäus deutlich sichtbar ist, dass sich sein Evangelium an Menschen richtet, die mit dem Alten Testament vertraut waren, also eher Menschen mit jüdischem Hintergrund. Denn er weist im Gegensatz zu Lukas oft darauf hin, auch nicht nur jetzt hier, sondern auch durch sein ganzes Evangelium hindurch, dass sich erfüllt hätte, was geschrieben steht. Das sagt ja jemandem, der das Alte Testament nicht kennt, ja nicht viel. Ist keine Information, die ihn irgendwie für ihn besonders wichtig ist, aber für jüdisches Volk ist das wichtig. Und diesem Text macht er das sogar zweimal. Im Vers 15, so erfüllte sich, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hat, und im Vers 17, damals erfüllte sich, was durch den Prophet Jeremia vorausgesagt worden war. Da sehen wir, da hat er einen bestimmten Adressat, einen bestimmten Empfänger vor Augen, dass er das betont. Es ist schon sehr speziell, dass Jesus, der Sohn Gottes, fliehen musste. Findet ihr nicht? Wäre er in Bethlehem geblieben, hätte man ihn getötet. Gott hätte doch Herodes töten können. Dann wäre das Problem auch beseitigt gewesen. Oder er hätte die Soldaten umkommen lassen können, als sie auf dem Weg nach Bethlehem waren, um die Kinder zu töten, um dem Herodes ein Signal zu geben. Taste da ja nichts an. Doch Gott befiehlt Josef, er soll mit seiner Familie fliehen. Hier öffnen sich viele Fragen, die wir jetzt natürlich nicht beantworten können, weil ihr jetzt dann heim wollt. Doch eines wird uns hier ganz deutlich gezeigt. Diese Welt ist nicht unsere Heimat. Was wir hier schon zu Beginn des Lebens von Jesus sehen, gilt auch für uns. Gott ist nicht da, um uns von jeder schlimmen Situation zu schützen, dass wir stehen bleiben können wie kleine Supermans, an denen alles abprallt. Es kann sein, dass wir fliehen müssen. Es kann sein, dass wir leiden müssen. Wenn das Jesus unser Herr musste, warum soll das an uns vorbeigehen? Im Hebräer heißt es, hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Sind wir uns dessen bewusst, dass wir in die zukünftige Stadt unterwegs sind, sind wir uns dessen bewusst, dass wir uns auf dieser Erde das Paradies nicht errichten können, selbst wenn wir dermaßen reich sind und die schönsten Häuser bauen können, aber wir können nicht unendlich dort drin bleiben. Das Paradies können wir nicht schaffen. Unsere Zukunft ist die zukünftige Stadt, die neue Erde, der neue Himmel, das neue Jerusalem. Glücklich zu schätzen ist jeder, der das nie aus den Augen verliert. Und diese Flucht nach Ägypten zeigt uns das in aller Deutlichkeit. Denn wenn selbst der Sohn Gottes vertrieben werden kann, dann kann das auch unser Schicksal werden. Und auf dem Weg zu dieser Stadt gilt Folgendes. Durch Jesus wollen wir Gott ein immerwährendes Dankopfer darbringen. Wir wollen ihn preisen und uns zu seinem Namen bekennen. So ist unser Weg in diese Zukunft. Ich bete mit uns.